Herzlich willkommen zu True Crime Geschichten weltweit. Es ist der 24. Dezember 1975 in New York. Aus unserer Sicht also Heiligabend, aber in den USA wird Weihnachten ja erst ab dem 25. Dezember gefeiert, also ist es ein Tag vor den Feiertagen. Eine junge Frau ist in der Bronx unterwegs, einem Stadtteil, der für seine hohe Kriminalitätsrate, Drogen und Überfälle bekannt war. Die junge Frau war im Supermarkt und erledigte noch ein paar Einkäufe. Als sie aus dem Supermarkt rausging, sticht ihr ein Mann aus dem Nichts heraus in den Rücken. Mit einem Jagdmesser sticht er zweimal zu. Die Frau dreht sich um, schreit, lässt all ihre Einkäufe fallen und verschreckt den Täter, der daraufhin einfach weglief. Es ist bis heute nicht bekannt, wer diese Frau war, denn sie hat auch nie Anzeige bei der Polizei erstattet. Noch am selben Abend traf der Messerstecher auf sein nächstes Opfer. Es war die 15-jährige Michelle Foreman. Auch sie griff er mit einem Messer an und versuchte, auf sie einzustechen. Das Mädchen wehrte sich so gut sie konnte, aber der Mann stach immer und immer wieder auf sie ein. Sie gab aber nicht auf, schrie und versuchte, den Angreifer abzuwehren. Und auch sie hatte Erfolg. Der Mann bekam Panik und rannte weg. Michelle Foreman schleppte sich dann schwer verletzt bis zu der Haustür ihrer Eltern. Dort fand sie dann eine Nachbarin bewusstlos liegen, die sofort den Notruf wählte, und der kam gerade noch rechtzeitig. Das Mädchen überlebte den Angriff. Dann vergehen mehr als 7 Monate. Inzwischen ist es Sommer. Um ganz genau zu sein, es ist der 29. Juli 1976. Wir sind wieder in der Bronx, und zwar diesmal im Stadtteil Pelham Bay. 2 Freundinnen sind zusammen unterwegs. Jody Valenti ist 19 und Donna Loria ist 18. Sie waren an dem Abend in der Disco Peachtree und kamen gerade vom Feiern wieder nach Hause. Gegen 1 Uhr morgens parkten sie dann das Auto vor Donnas Haustür. Sie quatschten noch ein bisschen miteinander und ungefähr 10 Minuten später verabschiedete sich Donna von ihrer Freundin Jody. Sie öffnete die Beifahrertür, um auszusteigen. Da bemerkte sie einen Mann, der mit schnellen Schritten von hinten zum Auto geht. Jody, die Fahrerin des Autos, dreht sich automatisch um. Sie sieht einen Mann, der gerade eine Waffe aus einem Papierbeutel zog, in die Hocke geht und die Waffe auf ihre Freundin Donna richtete. Er schießt 3-mal. Mit dem 1. Schuss trifft er Donna. Sie stirbt sofort. Der 2. Schuss trifft Jody im Oberschenkel und die 3. Kugel verfehlt die beiden jungen Frauen. Dann dreht sich der Mann um und rennt weg. Jody ist zwar verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Sie wird noch in der Nacht verhört und kann den Mann beschreiben. Er soll ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein, 1,75 Meter groß und 75 Kilo schwer. Er soll dunkle, kurze, lockige Haare gehabt haben. Außerdem kam der Vater von Donna erst kurze Zeit vorher nach Hause und hatte ein unbekanntes gelbes Auto in der Nähe seines Hauses gesehen. Als er nach den Schüssen rausrannte, war das Auto weg. Die Polizei befragte dann die Nachbarn und auch die hatten ein gelbes Auto gesehen, aber schon früher am Abend. Da sei der Fahrer dann durchs Viertel gefahren, als hätte er nach irgendjemandem Ausschau gehalten. Auch die Patronen stellte die Polizei sicher. Eine davon war kaum verformt und im Labor kam dann raus, dass es eine Kugel vom Kaliber 44 war. Der Revolver dazu war von der Marke Bulldog Charter Arms. Und diese Waffe wurde speziell für die Flugsicherheit entwickelt und wurde von sogenannten Sky Marshals getragen. An der Waffe gab es durchaus auch ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel fasste dieser Revolver nicht wie üblich 6, sondern nur 5 Kugeln. Er war für den Nahbereich gedacht und hatte eine gewaltige Schusskraft. Aber für die Ferne war die Waffe wirklich nicht geeignet, denn ab 5 Metern Entfernung verlor sie deutlich an Durchschlagskraft. Das macht auch durchaus Sinn, also für Sky Marshals, denn sollte in einem Flugzeug geschossen werden müssen, dann sollte der Angreifer auf kurze Distanz gestoppt werden. Bei Schüssen aus der Ferne könnte sonst aus Versehen das Flugzeug beschädigt werden. Diese Waffe war damals noch recht neu und ungefähr erst 3 Jahre auf dem Markt. Viel mehr Hinweise auf den Mann gab es aber auch nicht. Er hatte keine weiteren Spuren hinterlassen, aber es gab noch die Zeugenaussage von Jody. Und sie beschrieb auch sehr genau, wie der Mann geschossen hatte. Und auch da wurden die Beamten und Beamtinnen hellhörig, denn die Beschreibung erinnerte sie an eine Schusshaltung, die sie vor allem auf der Polizeischule lernten. Der Täter war also auf jeden Fall ein Profi, vielleicht sogar ein Cop. Da sie dafür aber keine eindeutigen Beweise hatten, sondern bisher nur einen Verdacht, gingen sie erstmal von 2 Theorien aus. Theorie 1. Der Täter hatte es direkt auf Donna abgesehen. Es könnte ein ehemaliger Liebhaber gewesen sein oder vielleicht ein Kollege von der Arbeit. Sie arbeitete als medizinisch-technische Assistentin in einem Labor. Alle Ermittlungen in diese Richtung brachten aber keine neuen Erkenntnisse. Theorie 2. In dem Viertel, in dem der Tatort lag, hatte es in der Vergangenheit immer wieder Mafia-Morde gegeben. Vielleicht war Donna verwechselt worden. Oder vielleicht sollte es eine Art Warnung für eine andere Person sein. Dadurch geriet der Vater von Donna ins Visier der Ermittlungen, denn die Familie hatte italienische Vorfahren. Die Polizei hatte damals einige Erfahrungen und auch Vorurteile gesammelt. Am Ende brachten auch die Ermittlungen in die Mafia-Richtung nichts, naja, außer dass der Vater ziemlich sauer auf die Polizei war. Dann vergingen wieder ein paar Monate. Es ist jetzt der 23. Oktober 1976. Ein junges Pärchen ist im Bezirk Queens unterwegs. Es war die 18-jährige Rosemary Keenan mit ihrem 20 Jahre alten Freund Carl DeNaro. Beide saßen um 2 Uhr morgens im VW Käfer von Rosemary und waren am Rumknutschen. Deswegen bemerkten sie auch nicht, dass ein Mann am Auto stand. Der zerschlug eine der Scheiben und schoss. Rosemary reagierte aber blitzschnell. Sie startete das Auto und fuhr los. Zurück zu der Kneipe, in der sie den Abend verbracht hatten. Erst da fiel ihnen die Wunde an Karls Kopf auf und sie brachte ihn sofort ins nächste Krankenhaus. In Karls Hinterkopf steckte eine Kugel. 6 Stunden dauerte die Notoperation. Die Ärzte mussten mühsam alle Splitter der Kugel entfernen, aber Karl überlebte und nicht nur das. Bis auf eine Metallplatte im Kopf hatte die Kugel keine Folgen für Karl. Seine Freundin Rosemary war außerdem fast unverletzt, sie hatte nur ein paar Schnittwunden durch die zerschlagene Scheibe. Die Polizei stellte später fest, dass insgesamt 3-mal auf den VW-Käfer geschossen wurde. Die Kugeln waren vom Kaliber 44. Die Kugeln waren aber sehr verformt und eine Verbindung zu dem speziellen Revolver oder sogar dem Mord an Donna wurde nicht hergestellt. Auch weil die Taten in unterschiedlichen Stadtteilen passierten und in den 70ern gab es einfach noch keine Datenbank für alle Fälle in New York. Stattdessen befragten die Ermittler und Ermittlerinnen das Umfeld und die Polizei suchte wirklich lange und intensiv nach einem Motiv, da Rosemary die Tochter von einem ehemaligen Kriminalbeamten des New Yorker Police Department war, aber alle Spuren verliefen ins Leere. Etwas mehr als einen Monat später ist der Täter wieder unterwegs. Und dieses Mal trifft es 2 Teenager, 2 Freundinnen. Die 16-jährige Donna Damasi, ja, sie ist genauso wie das erste Mordopfer, aber das war wohl Zufall. Und die 18-jährige Joanne Lomino. Sie hatten den Abend in Manhattan verbracht und waren dort im Kino. Sie fuhren dann mit dem Zug zurück nach Queens, denn dort wohnten die beiden noch bei ihren Eltern. Donna brachte ihre Freundin Joanne gerade nach Hause. Vor der Haustür verabschiedeten sie sich voneinander. Da bemerkten sie einen Mann auf der anderen Straßenseite. Der Mann kam auf die beiden zu, war nur noch wenige Meter von ihnen entfernt und fragte, ob die beiden ihm sagen könnten, wie man am besten zu... Den Satz beendete er nicht. Stattdessen holte er einen Revolver aus seiner Jackentasche und schoss auf die beiden Mädchen. Durch die Schüsse wurden aber die Nachbarn wach. Sie sahen noch einen jungen Mann mit blonden Haaren und einer Hose in Tarnfarben weglaufen. Beide Opfer überlebten den Angriff. Donna wurde zwar am Hals getroffen, aber sie war nicht lebensgefährlich verletzt. Joanne traf eine Kugel in die Wirbelsäule. Die Ärzte konnten zwar ihr Leben retten, aber von da an war sie querschnittsgelähmt. Auch jetzt wurde kein Zusammenhang zu den anderen Fällen hergestellt. Die Kugeln waren alle verformt und das Phantombild, das durch die beiden Mädchen gezeichnet wurde, ähnelte dem ersten Phantombild von dem ersten Mord überhaupt gar nicht. Inzwischen ist der 29. Januar 1977. Christine Freund ist 26 Jahre alt und mit ihrem 30-jährigen Freund John Deal in Queens unterwegs. Sie verbrachten einen typischen Pärchenabend, gingen ins Kino, sahen sich den Film Rocky an. Danach gingen sie in ein Lokal im Stadtteil Forest Hill und holten sich noch etwas zu essen, bevor sie dann weiter in eine Disco wollten. Die beiden saßen gerade im Auto und ließen den Motor etwas warm laufen. Johns Firebird brauchte etwas, bis er Betriebstemperatur hatte, denn draußen waren es -10 Grad. Plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, feuerte eine Person 3 Schüsse auf die Beifahrerseite ab. Beide hatten vorher niemanden am Auto bemerkt. John riss seine Freundin noch instinktiv nach unten in den Fußraum des Autos, ohne wirklich zu wissen, was überhaupt los war. Christine schaffte es aber nicht. Eine Kugel traf sie direkt in den Kopf und sie starb noch in derselben Nacht. John überlebte, konnte aber keine Angaben zu dem Täter machen, weil er niemanden gesehen hatte. Die Polizei hatte aber Glück. Sie fanden zwei Projektile, die fast unbeschädigt waren. Die Untersuchung im Labor ergab dann, dass die Tatwaffe eine Bulldog Charter Arms sein musste mit dem Kaliber 44. Die Techniker im Labor erinnerten sich jetzt an den Mord im Sommer 1976 und konnten zwar nicht direkt nachweisen, dass es sich um dieselbe Waffe handelt, aber diese war selten genug, um zumindest misstrauisch zu werden. Außerdem fielen dann viele weitere Parallelen zu dem Fall in der Bronx auf. Die Beamten und Beamtinnen machten sich jetzt daran, alle Akten zu ungelösten Verbrechen in den vergangenen Monaten rauszusuchen, in denen ein 44er Revolver benutzt wurde. Und jetzt wurde klar, dass ein Serienkiller in New York unterwegs war. Denn sie stellten die Verbindung zwischen den Fällen her. Sie fingen jetzt an, darüber nachzudenken, welche Kriterien der Täter hatte, um seine Opfer auszuwählen. Die Frauen Donna Loria, Donna Damasi, Joanne Lomino und Christine Freund hatten alle eine Gemeinsamkeit: ihre langen, dunklen Haare. Einmal hatte es der Täter auf den Freund abgesehen, das war Carl DeNaro, und auch er hatte lange, dunkle Haare, während seine Freundin Rosemary Keenan kurze Haare hatte. Also vielleicht hatte der Täter hier Mann und Frau einfach verwechselt. Als ihnen das auffiel, war klar, dass auf den Straßen ein Mann unterwegs war, der ganz bewusst Menschen auswählte und erschoss. Und lange, dunkle Haare haben viele Menschen. Es wäre also kaum möglich, die nächsten potenziellen Opfer irgendwie vorherzusagen. Die Beamten und Beamtinnen konnten mit den vielen Fällen ihren Vorgesetzten dann überzeugen, eine Sonderkommission zu gründen, zu der 16 Ermittler und Ermittlerinnen zählten. Da sie mit herkömmlichen Ermittlungsmethoden dann aber nicht weiterkamen, entschieden sie sich für Alternativen und druckten zum Beispiel beide sehr unterschiedliche Phantombilder in der Zeitung ab. Das Problem: die Zeitungen liebten die Geschichte über einen Serienkiller und es brach geradezu ein Hype aus. Die New York Post taufte den Täter dann den 44-Kaliber-Killer. Fast jeden Tag wurde über ihn berichtet und als dann im März der nächste Mord passierte, überschlugen sich die Meldungen in den Zeitungen fast und das national, aber auch international. Allerdings wich er bei diesem Mord etwas von seinem üblichen Muster ab. Er schlug nicht mehr gegen Mitternacht zu und suchte sich auch kein Paar, sondern eine einzelne Frau. Es war die 19-jährige Studentin Virginia Foscherichian. Am 8. März 1977 war sie auf dem Weg von der Columbia University zurück nach Hause. Ihre Wohnung war nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem der vorherige Mord passierte. Sie war gerade angekommen und stand schon vor der Haustür, da bemerkte sie einen Mann auf dem Bürgersteig. Er kam ihr entgegen, zog eine Waffe aus der Jacke und schoss auf Virginia. Reflexartig hob sie noch schützend ihre Bücher vors Gesicht, aber die Kugel hatte so eine Durchschlagskraft, dass sie durch das Papier durchging und sie direkt ins Gesicht traf. Virginia war sofort tot. Kurz nach dem Schuss kam ein Anwohner um die Ecke. Er war zu Fuß unterwegs und hörte noch den lauten Knall. Er stieß fast mit einem jungen Mann zusammen, der vielleicht der Täter war. Er beschrieb ihn als 16 bis 18 Jahre alt. Er trug eine Strickmütze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, und rannte davon. Nach der Tat meldeten sich dann noch mehr Anwohner und Anwohnerinnen bei der Polizei. Auch sie hatten an dem Tag eine Person in der Nachbarschaft gesehen, die sich merkwürdig verhielt. Manche beschrieben ihn als Jugendlichen, andere als jungen Mann. Er soll durch die Straßen gestreift sein und andere Menschen, die an ihm vorbeigingen, angestarrt haben. Den Mord selbst hatte aber niemand beobachtet. Ab jetzt bekam der Fall erst so richtig viel Aufmerksamkeit. Vorher gab es auch innerhalb der Polizei immer wieder kritische Stimmen, dass es vielleicht gar kein Serienmörder sei und die Gründung einer Sonderkommission völlig übertrieben. Aber natürlich gingen die Morde auch nicht spurlos an den Menschen in New York vorbei und das öffentliche Interesse wurde groß. Sehr groß. 10 Tage nach dem Mord an Virginia gab es dann eine gemeinsame Pressekonferenz von dem damaligen Bürgermeister von New York und hochrangigen Beamten der Polizei. Der Bürgermeister erklärte, dass Donna Loria und Virginia Foscherichian mit derselben Waffe getötet wurden. Da es auch bei den anderen Morden eine ähnliche Vorgehensweise gab, rechnete man alle Morde demselben Täter zu. Diese Aussagen des Bürgermeisters waren etwas vorschnell, ungenau und teilweise sogar falsch. Denn es machte einen großen Unterschied, ob es dieselbe oder nur die gleiche Waffe war. Und die Polizei konnte zu dem Zeitpunkt nicht nachweisen, dass auf die Opfer mit derselben Waffe geschossen wurde. Es war immer ein Revolver 44 Bulldog, aber es hätten ja auch unterschiedliche Waffen desselben Typs sein können. Aber das war nicht das Einzige, was auf der Pressekonferenz verkündet wurde. Das NYPD hat die Sonderkommission nochmal aufgestockt auf insgesamt 30 Beamte und Beamtinnen. Dadurch entstand die sogenannte Operation Omega. Später stieg die Zahl nochmal auf 50 und am Ende waren es sogar 300 Personen, die Teil dieser Operation waren. Aber wahrscheinlich suchte jeder Polizist und jede Polizistin zu der Zeit in New York den Mörder. Die Leitung der Sonderkommission bekam Deputy Inspector Timothy J. Dowd. Verantwortlich für die Koordination war Captain Joe Borelli. Er hatte vorher die SOKO geleitet. Aber nochmal zurück zu der Pressekonferenz. Da waren die beiden auch dabei und sie wurden nach dem Motiv des Täters gefragt. Borelli sagte dann, dass er persönlich davon ausgehe, dass der Mann einen starken Groll gegen Frauen hege und sich auf einem Rachefeldzug befinden könnte. Außerdem sagte er noch, dass ein zwischenzeitlich verdächtiger Jugendlicher inzwischen nur noch als Zeuge gesucht werde. Danach waren alle in Alarmbereitschaft. Die SOKO, die nach Spuren suchte, 28.000 New Yorker Polizisten und Polizistinnen, die Anwohner, die wachsam waren und ständig ungewöhnliche Dinge über die Hotline meldeten. An 200 Plätzen in der Bronx und Queens waren extra Beamte und Beamtinnen positioniert und trotzdem schlug der Killer wieder zu. Und zwar am 17. April 1977, also nur einen Monat nach dem anderen Mord. Wieder war es in der Bronx und nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der Donna Loria weniger als vor einem Jahr getötet wurde. Außerdem wählte er genau dieselbe Straße, in der das zweite Opfer lebte. Auch an diesem Abend war ein Pärchen unterwegs. Alexander Isau, 19 Jahre alt, und seine Freundin Valentina Suriani, 18 Jahre alt. Beide saßen noch im Auto, ein paar Häuser von Valentinas Elternhaus entfernt. Was sie genau machten, konnte keiner der beiden hinterher mehr erzählen, denn sie wurden von 4 Schüssen getroffen. Valentina starb noch an Ort und Stelle und ihr Freund Alexander wenige Stunden später im Krankenhaus. Er war nach dem Angriff nicht mehr ansprechbar und konnte deswegen keine Details erzählen, aber die Ermittlungen ergaben, dass wieder mit einem Revolver 44 Bulldog geschossen worden war. Und der Mörder reagierte wohl auf die Pressekonferenz, denn nur ungefähr 3 Meter von dem Auto entfernt wurde ein Briefumschlag gefunden. Darin war ein Brief, adressiert an Captain Joe Borelli, der ja auch auf der Pressekonferenz gesprochen hatte. Der Brief war aber mehr wie eine Kriegserklärung. Er richtete sich gegen die Polizei von New York, aber auch gegen alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt. Dieser Brief gelangte an die Öffentlichkeit und ab da herrschte Panik. Der Mörder war nicht mehr nur irgendein unheimliches Phantom. Er hatte einen Brief geschrieben, gedroht und hatte sich direkt an die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt gewandt. Er wolle die Stadt terrorisieren, so wie es bisher noch keiner vor ihm gemacht hat, und er werde weitermorden. Der Brief wurde zwar per Hand geschrieben, aber in großen Blockbuchstaben und Fingerabdrücke gab es keine auf dem Papier. Aber es gab in dem Brief ein paar Rechtschreibfehler, allerdings auch sehr offensichtliche. Also zum Beispiel wurde anstelle von the der Buchstabe sie, also z, geschrieben. Oder woman wurde wie women geschrieben. Der Mann nahm direkt Bezug auf die Pressekonferenz und schrieb in dem Brief: I am deeply hurt by your calling me a woman hater. I am not, but I am a monster. Aber der Text war auch etwas verwirrend. Er schrieb zum Beispiel: When Father Sam gets drunk, he gets mean. He beats his family, he ties me up to the back of the house. Außerdem schreibt er: To stop me, you must kill me. And I love to hunt. Aber das sind jetzt sehr kurze Auszüge aus dem langen Brief, den er zwar als Mr. Monster unterschrieb, aber ab jetzt wurde der Mörder anders genannt. Da er in dem Brief von Father Sam schrieb, nannte man ihn ab jetzt Son of Sam. Die Polizei reagierte auf den Brief und verhängte dann sogar eine nächtliche Ausgangssperre, weil eben weitere Morde angekündigt wurden. Der Brief war aber auch endlich ein Anhaltspunkt und sie wollten alles aus dem Brief herausholen, zwischen den Zeilen lesen und herausfinden, was daran wirklich der Wahrheit entsprach. Zum Beispiel schrieb er darin, dass sein Vater Herzprobleme habe und ständig ins Krankenhaus müsse. Dort sei er auf eine Krankenschwester mit langen, dunklen Haaren getroffen, auf die er ganz offensichtlich sauer war. Kurze Erinnerung, seine ersten beiden Opfer waren eine Krankenschwester und eine medizinisch-technische Assistentin. Die Ermittler und Ermittlerinnen versuchten jetzt, ein Profil zu erstellen, also quasi Profiling in den 70er Jahren. Dafür gab es allerdings noch keine Einheit, deswegen wurden 45 renommierte Psychiater beauftragt, sich mit dem Brief zu beschäftigen. Einer von ihnen lieferte dann ein erstes Täterprofil. Er vermutete, dass der Täter Befriedigung durch die Morde empfand. Er wollte Kontrolle mit der Polizei spielen, sich überlegen fühlen und die Macht über die Medien, die Polizei, die gesamte Bevölkerung haben. Er wollte Angst verbreiten. Im Mai 1977 wurde dann auch ein psychologisches Profil des Täters veröffentlicht. Darin hieß es, dass der Mann neurotisch sei und unter paranoider Schizophrenie leide. Der Mann sei krank, da er offensichtlich glaubt, von Dämonen besessen zu sein. Kurz gesagt, er wurde als kranker Irrer beschrieben und das öffentlich. Das war ein geplanter Schachzug von der Polizei. Sie wollten den Täter provozieren, damit er sich wieder meldet und dieses Mal vielleicht einen Fehler macht. Sie wollten mehr Informationen über ihn und erhofften sich einen weiteren Brief. Zeitgleich wurde einer zweiten Spur nachgegangen, dem Revolver. In der gesamten Stadt New York gab es nur 56 Menschen, die einen Revolver 44 Bulldog besessen haben. Und das ist für so eine riesige Stadt in den USA, in der sehr viele Menschen eine Waffe besitzen, wirklich sehr wenig. Sie sprachen mit allen Besitzern und Besitzerinnen, untersuchten die Waffen und kamen zu dem Schluss, dass keine dieser Waffen die Tatwaffe sein konnte. Auch Undercover-Aktionen überall in New York brachten keinen Erfolg. Obwohl sich Polizisten und Polizistinnen als Liebespärchen verkleidet in Autos aufhielten und immer wieder in der Bronx oder Queens unterwegs waren, aber der Son of Sam ließ sich nicht blicken. Aber er reagierte. Wieder mit einem Brief. Dieses Mal ging er aber an den Journalisten Jimmy Breslin. Er arbeitete bei der New York Daily News und hatte vorher schon über den Fall berichtet. Der Brief war am selben Tag, am 30. Mai 1977 in Englewood in New Jersey abgestempelt worden und auf der Rückseite stand: Blut und Familie, Dunkelheit und Tod, absolute Verderbnis, 44. Also wie Revolver 44. Breslin gab den Brief der Polizei, denn er war anders als der erste Brief. Die Wortwahl klang gebildeter, die Schrift war wieder in Großbuchstaben, aber strukturierter und erinnerte etwas an die Schrift in Comicheften. Unterschrieben wurde der Brief mit Son of Sam und ein paar Buchstaben, die erstmal so keinen Zusammenhang ergaben. Außerdem wird in dem Brief von einem Wicker Man geschrieben. Das ist quasi eine Menschenfigur aus Weide, die die Gallier früher für ihre Götter opferten und anzündeten. Aber es war auch ein Horrorfilm, der in den 70er Jahren ziemlich beliebt war. Deswegen guckten sich Beamte und Beamtinnen den Film dann an, kamen damit aber auch nicht weiter. Aber sie nahmen eine andere Andeutung in dem Brief sehr ernst. Es klang nämlich so, als hätte der Mann etwas zum Jahrestag seines ersten Mordes geplant. Am 29. Juli, ein Jahr vorher, kam Donna Lauria ums Leben. Und es klang so, als wollte der Täter an diesem Tag erneut zuschlagen. Der Brief enthielt also wieder sehr viele wichtige Details und viele Drohungen bzw. Andeutungen. Deswegen wollte die Polizei natürlich nicht, dass der Brief an die Öffentlichkeit gelangt. Sollten sie einen Tatverdächtigen irgendwann schnappen, könnte er mit Täterwissen überführt werden, aber nicht, wenn seine Briefe öffentlich gemacht werden. Allerdings hatte der Journalist, der den Brief bekommen hatte, eine Kopie gemacht, bevor er ihn der Polizei gab. Ich gebe an der Stelle zu, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, erstmal eine Kopie oder ein Foto davon, aber für keine Reichweite, für kein Geld, für keine Ahnung was sonstiges der Welt würde ich den dann veröffentlichen. Er aber schon. Er wollte die Reichweite für seine Zeitung, seine Karriere, er wollte den Brief abdrucken. Juristisch gesehen war der Brief an ihn adressiert, er hätte ihn nicht übergeben müssen und die Polizei hätte gegen die Veröffentlichung auch nicht viel machen können. Trotzdem gab es am Ende einen Kompromiss und es wurden von der New York Daily News nur Teile des Schreibens abgedruckt. An dem Tag der Veröffentlichung verkaufte die Zeitung die größte Auflage jemals in ihrer Geschichte Mehr als 1 Million New Yorker und New Yorkerinnen wollten wissen, was der irre Serienkiller geschrieben hatte. Und was passierte daraufhin? In der Stadt brach Panik aus. Und zwar nicht nur ein bisschen. Die Befürchtungen der Polizei wurden wahr. Aus Angst gründeten sich Bürgerwehren in allen Stadtteilen. Es kam zu Übergriffen auf harmlose Passanten, weil sie für gefährlich gehalten wurden. Viele Frauen mit langen, dunklen Haaren färbten sich die Haare blond und blonde Perücken waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Alle Nachbarn waren extrem wachsam, was positiv hätte sein können. Allerdings gingen bei der Polizei so viele Hinweise ein, dass die Soko überfordert war und dann war auch kein wirklich relevanter Hinweis dabei. Stattdessen meldeten die Menschen vor allem Nachbarn, Kollegen und Kolleginnen und Verwandte, alle Menschen, die sie eh nicht besonders mochten. Inzwischen ist es Ende Juni 1977. Seit dem zweiten Brief gab es keinen weiteren Mord von Son of Sam, aber die Polizei rechnete fest damit, dass er seine Drohung wahrmachen würde und bis zum 29. Juli etwas planen würde. Aber es kam anders. Schon einen Monat früher, am 26. Juni, war die 17-jährige Judy Placido mit ihrem Freund Sal Lupo in Queens unterwegs. Es war 3 Uhr morgens und sie kam gerade aus der Disco. Kaum saßen sie im Auto, schoss jemand 3-mal auf sie. Beide wurden verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Die gute Nachricht also, beide überlebten. Die schlechte, keiner von ihnen hatte den Schützen gesehen. Aber es gab Zeugen. Einige berichteten von einem stämmigen, dunkelhaarigen Mann, der weggelaufen war. Andere erzählten von einem blonden Mann mit Schnurrbart, der in einem Chevy mit ausgeschalteten Scheinwerfern unterwegs war. Die Polizei vermutete, dass der dunkelhaarige Mann wahrscheinlich der Schütze war und der blonde Chevy-Fahrer eventuell ein Komplize oder ein unschuldiger Zeuge gewesen sein könnte. Jetzt dauerte es nicht mehr lange bis zum Jahrestag des ersten Mordes. Es war der 29. Juli 1977 und die ganze Stadt war nervös. Alle bereiteten sich auf einen weiteren Anschlag des Son of Sam vor. Die Polizei war überall in der Bronx und in Queens unterwegs. Sie überwachten beide Stadtgebiete, hatten Pläne für Straßensperren und Kontrollen ausgearbeitet, für den Fall, dass in dieser Nacht es irgendwo einen Schusswechsel geben wird. Aber es passierte gar nichts. An dem Abend blieb es ruhig, der Mörder ließ sich nicht blicken. Die ganze Stadt war jetzt natürlich erstmal erleichtert, aber nicht mal 2 Tage. Am 31. Juli 1977 saß die 20-jährige Stacy Moskowitz mit ihrem Freund Robert Violante im Auto und sie knutschten gerade rum. Der Wagen stand unter einer Straßenlaterne in der Nähe eines Parks in Brooklyn. Gegen 2.30 Uhr ging ein Mann auf das Auto zu. 3 Meter davon entfernt blieb er stehen, zog einen Revolver und schoss auf die beiden. Danach floh der Schütze zu Fuß durch den Park. Beide Opfer wurden am Kopf getroffen. Stacy verstarb wenige Stunden nach dem Angriff im Krankenhaus. Ihr Freund Robert überlebte, ist seitdem aber auf einem Auge fast blind. Auf einen Standortwechsel war die Sondereinheit nicht vorbereitet. Zum ersten Mal schlug der Mann in Brooklyn zu. Bis die Fahndung eingeleitet und Beamte und Beamtinnen vor Ort waren, verging 1 Stunde und der Täter war längst weg. Und noch etwas war anders. Die Frau hatte keine dunklen, langen Haare. Im Gegenteil, sie hatte blonde, lockige Haare, die nur schulterlang waren. Er hatte also Ort und Opfertyp geändert. Die einzige gute Nachricht für die Polizei, es gab viele Zeugen. Einer von ihnen war Tommy Saino. Er war auch mit seiner Freundin im Auto unterwegs und parkte nur 3 Stellplätze von Stacy und ihrem Freund entfernt. Genau während der Tat schaute er in den Rückspiegel und sah den Täter unter der Straßenlampe stehen. Er schätzte ihn auf 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er soll auffällige, struppige, dunkelblonde oder hellbraune Haare gehabt haben, die fast wie eine Perücke wirkten. Daraufhin wurde ein neues Phantombild angefertigt. Da Tommy sich sicher sein konnte, den Schützen gesehen zu haben, wurde seine Aussage natürlich besonders ernst genommen. Aber es gab noch viele weitere Zeugenaussagen. Eine Frau war in ihrer Wohnung durch die Schüsse aufgeschreckt worden und sah einen jungen, stämmigen Mann mit dunklen Haaren die Straße entlang schlendern. Das war auffällig, weil alle anderen zu dem Tatort hinliefen, um zu helfen und nur er gemütlich in die andere Richtung ging. Eine weitere Zeugin war auf der anderen Seite des Parks und sah, wie ein Mann aus dem Park sprintete. Sie war der Überzeugung, dass er eine helle Perücke trug und sich dann in einen kleinen, hellen Wagen setzte und wegfuhr. Das alles erinnerte sie an einen Bankräuber und sie versuchte sich noch das Kennzeichen des Wagens zu merken. Allerdings sah sie nur die letzten Zeichen und nicht das komplette Kennzeichen. Eine weitere Zeugin sah auch ein Auto mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeirasen. Weitere Zeugen sahen in der Straße einen gelben VW-Käfer mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Ein gelber VW-Käfer spielte nur wenige Minuten nach dem Überfall wieder eine wichtige Rolle, denn an einer Straßenkreuzung nicht weit von dem Tatort entfernt gab es einen Unfall. Der Käfer fuhr dort bei Rot über eine Straße und nahm einem anderen Fahrer die Vorfahrt. Der war so wütend, dass er den Mann verfolgte. Aber nach ein paar Minuten verlor er ihn aus den Augen. Trotzdem war er für die Polizei ein wichtiger Zeuge. Sie versuchten ihn sogar zu hypnotisieren, da er sich nicht mehr an viele Details erinnern konnte. An das genaue Kennzeichen konnte er sich auch nicht erinnern, aber er meinte, dass es aus dem Nachbarstaat New Jersey kommen könnte. Und er konnte den Fahrer beschreiben. Er soll weiß, Ende 20 oder Anfang 30 gewesen sein, mit schmalem Gesicht, dunklen, langen Haaren und er soll eine blaue Jacke getragen haben. Der Überlebende von der Tat, Robert, konnte sich auch an so einen Mann erinnern. Als er mit Stacy auf dem Weg zum Auto war, hatte er ihn im Park gesehen. Ihm war der Mann recht sehr schmuddelig vorgekommen und er beschrieb ihn als Hippie. Er soll dunkle Augen, einen Bart und drahtige Haare gehabt haben, die seine Stirn verdeckten. Auch an die blaue Jacke konnte sich Robert erinnern. Da die Tat ja, wie gesagt, zum ersten Mal in Brooklyn passierte, dauerte alles etwas länger und sie waren sich erst sicher, dass es sich um den Son of Sam handeln würde, als Patronenhülsen gefunden wurden. Erst eine Stunde nach der Tat wurde die Sonderkommission eingeschaltet und die errichtete dann auch erst Straßensperren. Zu dem Zeitpunkt war der Unfall mit dem VW-Käfer ja schon längst passiert, das Auto war weit weg und die Straßensperren blieben dann auch erfolglos. Aber die Zeugenaussagen lagen auch da schon vor. Die Polizei ging der Spur nach. In New York und New Jersey waren zu der Zeit ungefähr 900 VW-Käfer gemeldet. Alle Halter wurden befragt. Erfolglos. Aber 4 Tage nach dem Mord an Stacy meldete sich noch eine Zeugin bei der Polizei. Es war schon etwas merkwürdig, dass sich Cecilia Davis erst so spät meldete, denn die ganze Stadt war ja in Alarmbereitschaft und meldete jeden Tag jede Kleinigkeit. Aber sie sagte, dass sie Angst hatte, dass sich der Täter an ihr rächen könnte und außerdem kam sie ursprünglich aus Österreich und hatte dort damals schlechte Erfahrungen mit der Gestapo gemacht und jetzt kein besonders großes Vertrauen in die Polizei. Aber sie meldete sich dann doch und hatte etwas Interessantes zu erzählen. Denn in der Tatnacht war sie nochmal mit ihrem Hund draußen. Sie sah, wie ein Verkehrspolizist einen Strafzettel schrieb und hinter den Scheibenwischer eines Wagens klemmte. Dann fuhr der Polizist weg. Nur wenige Sekunden später sah sie einen anderen Mann auf sich zukommen. Er tauchte plötzlich irgendwo neben dem Auto auf. Sie hatte das Gefühl, von dem Mann irgendwie gemustert geworden zu sein und sah irgendeinen Gegenstand in der Hand des Mannes. Sie hatte ein komisches Gefühl, ging dann schnell zur Haustür, schloss hinter sich und nur wenige Momente später hörte sie die Schüsse, die sie am Anfang aber noch für einen Knallkörper hielt, bis sie dann halt von dem Mord hörte. Also es gab nun einen Strafzettel und die Polizei konnte ja nachsehen, um wen es sich da gehandelt haben muss. Es war ein Ford Galaxy, Baujahr 1970, der einem David Berkowitz gehörte. Er wohnte im Norden der Bronx. Die Polizei suchte ihn jetzt natürlich als möglichen Zeugen. Aber erst am 9. August, also 5 Tage nach der Aussage der Zeugin, rief ein Polizist der Sonderkommission bei dem zuständigen Department in der Bronx an und sagte, dass sie Berkowitz befragen wollen, ob er etwas in der Nacht gesehen habe. Bei dem Namen wurden die Polizisten und Polizistinnen vor Ort dann hellhörig, denn der Name war bekannt. Gegen den Mann wurde ermittelt, weil es Hinweise gab, dass er hinter anonymen Drohbriefen stecken könnte. Darin wurden Nachbarn immer wieder beschimpft und er stand sogar im Verdacht, den Hund eines Nachbars erschossen zu haben. Deswegen beschloss der zuständige Beamte, den Besuch bei Berkowitz nicht anzukündigen. Einen Tag später machten sie sich dann auf den Weg zur Pine Street. Als sie auf dem Weg zur Wohnung waren, sahen sie das Auto von Berkowitz und guckten durch die Scheiben, was im Wagen lag. Sie sahen ein Gewehr auf dem Rücksitz und eine Sporttasche. Sie überlegten kurz und brachen dann den Wagen auf, um ihn zu durchsuchen. In der Sporttasche waren Munition und Stadtpläne von New York, auf denen mehrere Orte der Mordserie markiert waren. Außerdem fanden sie einen Drohbrief an Deputy Inspector Dowd, den Leiter von Operation Omega. Ihnen wurde klar, Berkowitz war der Son of Sam. Aber was machten sie jetzt? Zur Tür gehen und klingeln? Sie wussten, dass der Mann noch einen Revolver besitzen muss und wohl nicht zögern würde, ihn auch zu benutzen. Bisher waren sich die Beamten auch nicht sicher, ob Berkowitz überhaupt zu Hause war. Wenn sie jetzt Verstärkung rufen würden, könnte er gewarnt werden und gar nicht nach Hause kommen. Und dann gab es auch noch ein weiteres Problem. Sie hatten ja gar keinen Durchsuchungsbefehl für das Auto gehabt. Dadurch konnten sie die Gegenstände ja nicht als Beweise vor Gericht verwenden. Also setzten sie sich wieder ins Auto und warteten. Sie sagten aber trotzdem zeitgleich den Kollegen und Kolleginnen Bescheid, die dann einen Durchsuchungsbefehl für das Auto besorgten, damit sie das dann nochmal erneut offiziell durchsuchen konnten. Aber bevor sie den Durchsuchungsbefehl bekamen, kam Berkowitz aus dem Haus und ging zu seinem Auto. Die Beamten vor Ort mussten also sofort handeln. Sie stürzten aus ihrem Auto, umstellten den Ford Galaxy von Berkowitz und hofften, dass er nicht sofort schießen würde. Aber Berkowitz blieb ruhig. Er hob seine Hände und ließ sich widerstandslos durchsuchen. Beim Einsteigen hatte er eine Papiertüte auf den Beifahrersitz gelegt. Darin war ein Revolver. Ein 44er Bulldog Charter Arms. Die Beamten hatten keinen Zweifel mehr daran, den Son of Sam gefasst zu haben. Alles, was Berkowitz dann sagte, war: Okay, jetzt habt ihr mich, aber warum hat das so lange gedauert? Nach der Festnahme gingen die Beamten und Beamtinnen in die Wohnung von Berkowitz und es war mehr als unordentlich. Es wurde als Drecksloch beschrieben. An den Wänden standen überall Sprüche, alles war total vollgekritzelt. An einer Stelle war ein Loch in der Wand und daneben stand: Hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere Kinder, die ich zu Mördern heranziehe. Warte ab, bis sie groß geworden sind. Außerdem wurden mehrere Tagebücher gefunden, die Berkowitz seit 1974 führte, also insgesamt 3 Jahre zu diesem Zeitpunkt. Sie waren vollgeschrieben mit wirrem Zeugs und er beschreibt, dass er in diesem Zeitraum für mehr als 1400 Brandstiftungen verantwortlich sein soll. Auf der einen Seite fragte sich die Polizei, wie Berkowitz so lange niemandem auffiel und auf der anderen Seite war es halt New York. Noch in derselben Nacht kamen nicht nur Berkowitz auf die Polizeiwache, sondern auch der Bürgermeister. Die beiden sprachen zwar nicht miteinander, aber der Bürgermeister verkündete danach, dass die Bürger von New York City jetzt wieder beruhigt schlafen können, weil der Son of Sam mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gefasst worden sei. Das Verhör von Berkowitz war dann noch in derselben Nacht auf den 11. August 1977, aber es war ziemlich kurz, denn es ging nur eine Stunde. Er gestand sofort alle Überfälle und auch die Morde. Er gab auch zu, die Briefe geschrieben zu haben und der Son of Sam zu sein. Kurz, er gestand alles und war auch bereit, genau das vor Gericht wieder zu tun. Bleibt die Frage, warum? Warum hat er das alles gemacht? Er selbst sagte in der Vernehmung, dass der Hund des Nachbarn schuld gewesen sei. Der Hund hätte ihm gesagt, dass er das Blut junger Frauen brauche. Berkowitz sagte, dass er ein Labrador-Retriever namens Harvey sei, in dem ein uralter Dämon wohnte. Der Besitzer des Hundes war sein Nachbar namens Sam Carr. Deshalb könnte also auch die Bezeichnung Son of Sam kommen. Er gab an, dass er sich den Befehlen nicht widersetzen konnte. Er hatte sogar mal versucht, den Dämon, also den Hund, umzubringen, aber er sei von übernatürlichen Kräften geschützt worden. Ein paar Wochen nach der Festnahme erlaubte dann die Polizei Kontakt zwischen Berkowitz und der Presse. In einem Brief an die New York Post wiederholte er sein Geständnis und auch, dass er von einem Dämon besessen gewesen sei. Da wurden einige seiner Aussagen von ihm dann so aufgefasst, dass da draußen noch mehr Sons of Sam rumlaufen könnten. Das bestätigte sich zum Glück dann aber nicht. Viele Psychiater beschäftigten sich mit Berkowitz, denn es war nicht ganz klar, ob er tatsächlich psychisch krank war oder vielleicht sogar unzurechnungsfähig. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wer der Son of Sam war. David Berkowitz wurde als Richard David Falco am 1. Juni 1953 geboren. Bei seiner Verhaftung war er also 24 Jahre alt. Seine Eltern waren laut Geburtsurkunde Betty und Tony Falco. Allerdings waren die beiden zu dem Zeitpunkt schon längst getrennt. Sie hatten eine gemeinsame Tochter, aber Tony hatte seine Frau verlassen und war mit einer anderen Frau weggezogen. Betty fand auch eine neue Liebe, und zwar den Immobilienmakler Joseph Kleinman. Allerdings war der, genau wie sie, noch verheiratet. Richard David entstand dann aus dieser Beziehung. Kleinman wollte aber kein Kind mit Betty und als sie schwanger war, stellte er sie dann vor die Wahl. Wenn sie das Kind behalten wolle, werde er gehen. Sie war ohne Job und musste bereits ihre Tochter durchbringen. Also gab sie ihren Sohn zur Adoption frei. In seiner Geburtsurkunde steht aber trotzdem nicht sein leiblicher Vater als Vater drin, sondern der Ehemann von Betty, mit dem sie ja aber schon längst gar nicht mehr zusammen war und auch nicht mehr zusammen lebte. Aber es waren die 50er und naja, es wurde halt trotzdem Tony als Vater eingetragen, weil die zwei halt noch verheiratet waren. Nur wenige Tage nach seiner Geburt wurde er dann direkt adoptiert und zwar von Pearl und Nathan Berkowitz aus der Bronx. Die beiden hatten keine eigenen Kinder und besaßen einen Eisenwarenladen. Aus Richard David Falco wurde damit David Richard Berkowitz. Er gilt als überdurchschnittlich intelligent, denn ein psychologisches Gutachten zeigte einen IQ von 118. In der Schule war er aber nicht übermäßig motiviert. Er galt da eher als Außenseiter, hatte kaum oder keine Freunde und er schubste oft kleinere Kinder, um so wahrscheinlich seinen Frust loszuwerden, dass die Kinder in seinem Alter nicht besonders nett mit ihm umgingen. Er hatte also schon ziemlich früh auch den Ruf weg, ein schwieriges Kind zu sein. Und dann fing er auch schon früh an zu klauen und hier und da auch mal was anzuzünden. Seine Adoptiveltern brachten ihn dann sogar zu einem Psychotherapeuten. Aber auch trotz all der Schwierigkeiten hatte er nie wirklich Probleme mit der Schule oder sogar mit der Polizei, denn er war eben auch ziemlich intelligent. Als er 14 Jahre alt war, starb dann seine Adoptivmutter Pearl an Brustkrebs. Sein Adoptivvater fand eine neue Frau, aber mit der kam Berkowitz nicht wirklich gut klar. 1971 meldete er sich dann freiwillig für die Armee. Er war dann in den USA und in Südkorea stationiert und war in einer Scharfschützeneinheit. 1974 wurde er ehrenhaft entlassen und damit klärt sich auch der Bezug zu der seltenen Waffe auf. Danach kehrte er wieder nach New York zurück und sein Adoptivvater verriet ihm dann, dass er als kleiner Säugling adoptiert wurde. Das wusste er also vorher nicht. Berkowitz machte sich dann auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter. 1975 fand er dann auch Betty Falco und lernte auch seine Halbschwester kennen. Sie verstanden sich gut, sahen sich auch eine Weile regelmäßig, bis circa im Herbst 1976. Zu dem Zeitpunkt hatte er die ersten Morde ja sogar schon begangen. Betty hatte dann versucht, ihrem Sohn zu erklären, warum sie ihn zur Adoption freigegeben hatte. Er reagierte aber eher verstört auf die Wahrheit, besonders darauf, dass sein leiblicher Vater inzwischen auch schon verstorben war. Dabei wollte er eigentlich noch mit ihm reden. Manche Psychologen denken, dass ihn das Wissen über die Adoption in eine Art Identitätskrise führte und sein gesamtes Selbstbild zerstört wurde. Die Orte, an denen er die Taten begangen hatte, spielten auch eine Rolle für Berkowitz. Die Bronx war ihm aus seiner Kindheit sehr vertraut. Auch später hatte er dort viele Gelegenheitsjobs, zum Beispiel bei der Post oder als Taxifahrer. Auch als er verhaftet wurde, hatte er einen Job als Briefsortierer. In Queens lebten seine leibliche Mutter und auch seine Halbschwester, und zwar nur wenige Blocks von den Tatorten entfernt. Aber wie ging es dann weiter? Also auch nach seiner Verhaftung. Er hatte ja schon in der Vernehmung alles gestanden und das tat er dann auch nochmal vor Gericht. Er erklärte sich da in vollem Umfang für schuldig. Und das hat schon etwas überrascht, denn er hätte zum Beispiel auch auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren können, denn da hätte er durchaus auch realistische Chancen gehabt, dann eine mildere Strafe zu bekommen. Aber er gestand direkt und dadurch war der Prozess auch ziemlich kurz, denn es gab ja eigentlich gar nichts mehr zu verhandeln. Am 12. Juni 1978 verurteilte das Gericht Berkowitz zu 25 Jahren Haft bis lebenslänglich, und zwar für jeden seiner Morde. Die Haftstrafen würden dann theoretisch nacheinander und nicht zeitgleich verbüßt. Das heißt in seinem Fall, dass er theoretisch 365 Jahre ins Gefängnis müsste. Obwohl der Prozess kurz und eindeutig war, gab es trotzdem einen Vorfall. Während der Urteilsverkündung murmelte Berkowitz ständig einen Satz vor sich hin, und zwar: Stacy war eine Hure. Das wiederholte er ständig, zwar leise, aber trotzdem dann auch laut genug, dass es auch auf der Zuschauerbank zu hören war. Der Richter musste deswegen dann sogar kurz die Verhandlung unterbrechen. Berkowitz sagte dann, dass es eine Reaktion auf etwas gewesen sei, das die Mutter von Stacy Moskowitz gesagt hatte. Denn sie hatte vorher schon verschiedene Interviews in den Medien gegeben und dort immer wieder gefordert, dass man den Mörder ihrer Tochter hinrichten lassen müsste. Nach dem Urteil kam Berkowitz dann direkt ins Gefängnis, und zwar in ein Hochsicherheitsgefängnis in New York. Dann wurde es aber trotzdem noch nicht ruhig um den Son of Sam. Im Februar 1979, also ungefähr ein halbes Jahr nach der Verurteilung, schreibt Berkowitz mal wieder einen Brief. Dieses Mal an den Leiter des Kings County Hospital, denn dort hatte Dr. Schwartz sein psychiatrisches Gutachten erstellt. In diesem Schreiben behauptete er dann, dass er sich die ganze Geschichte mit den Dämonen nur ausgedacht hätte. Die Begründung? Er wollte die Taten innerlich vor sich selbst rechtfertigen. Er sagte, dass er in Wirklichkeit selbst keine Ahnung hatte, warum er anfing zu morden. Deswegen hat er sich dann vor Gericht auch direkt schuldig bekannt, weil ihm auch bewusst war, dass er schuldig ist. Er hatte dann auch noch weitere Sitzungen bei einem Psychiater und da sagte er dann, dass er sich schon lange vor den Morden mit dem Gedanken daran beschäftigt habe. Er erzählte dann, dass er sich von allen Menschen um ihn herum abgelehnt und ausgestoßen fühlte. Deswegen war er verletzt und wütend. Außerdem spielte wohl auch eine Rolle, dass er keinen Erfolg bei Frauen hatte und sich deswegen als Opfer junge, attraktive Frauen aussuchte, um sich quasi zu rächen, obwohl er die Opfer selbst persönlich gar nicht kannte. Im selben Jahr, in dem er den Brief geschrieben hatte, also 1979, wurde Berkowitz im Gefängnis verletzt. Ein Mitinsasse verletzte ihn mit einer Stichwaffe schwer, denn die Wunde musste mit 56 Stichen genäht werden. Berkowitz weigerte sich, den Namen des Angreifers zu nennen und sagte stattdessen, dass ein satanischer Kult, zu dem er auch früher gehörte, hinter dem Anschlag stecken würde. Das klingt jetzt erstmal wie eine komische Side-Story, aber dazu gibt's noch ein bisschen mehr. Denn das Thema kommt nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal hoch. Jahrelang machte Berkowitz komische Andeutungen und es gab viele Gerüchte, dass es irgendeinen Zusammenhang mit einer Sekte geben könnte. Denn in den 80ern sprach er selbst dann auch über das Thema Satanismus und behauptete in den 70ern an okkulten Riten teilgenommen zu haben. Das alles soll dann der eigentliche Auslöser für die Morde gewesen sein. Dadurch kochten dann wieder Gerüchte hoch, die es schon mal 1977 gab, nämlich, dass Berkowitz die Morde nicht alleine begangen hatte. Er hatte ja vor Gericht alle Morde gestanden, aber schon ein Jahr nach dem Urteil, also wir sind immer noch im Jahr 1979, deutete er an, dass er doch nicht für alle Morde verantwortlich sei. Um das Ganze dann noch verwirrender zu machen, brachte er plötzlich einen ganz neuen Namen ins Gespräch, aber nicht einen möglichen weiteren Täter, sondern ein mögliches Opfer. 1974 wurde nämlich die 19-jährige Arlette Perry getötet. Der Mord wurde nie gelöst. Berkowitz sagte jetzt, dass er Täterwissen hätte. Die Polizei nahm das ernst und verhörte ihn, aber am Ende sagte er doch nichts und konnte keine wirklichen Angaben zu der Tat machen, sodass der Mord weiterhin nicht geklärt ist und Berkowitz als Wichtigtuer von der Polizei abgestempelt wurde. Die Geschichte um den Kult ist damit aber noch nicht vorbei. 1990 wurde Berkowitz in ein anderes Gefängnis in New York verlegt, weil es die Befürchtung gab, dass es noch einmal einen Angriff auf ihn geben könnte. In dem anderen Gefängnis wurde sein Leben dann etwas normaler, also im Rahmen der Möglichkeiten, und da entspannte er sich dann auch wieder etwas. Deswegen äußerte er sich dann wieder zur Sekte. Dieses Mal sagte er, dass er nicht nur an ein paar Ritualen teilgenommen habe, sondern wirklich Teil einer Art Sekte gewesen sei. Er hätte Mitglieder auf einer Party kennengelernt, dann wäre er nach und nach da immer weiter reingerutscht. Die Sekte soll die ganze Zeit Drogen genommen haben und Verbrechen und Morde seien da ganz normal gewesen. Er sagte dann, dass es alleine in New York 2 Dutzend Mitglieder geben soll. Den Kern bilden die sogenannten 22 Schüler der Hölle. Diese Gruppe soll Verbindungen überall in den USA haben und in Drogengeschäfte und andere kriminelle Machenschaften verwickelt sein. 1993 ging er mit dieser Story dann an die Presse und sagte jetzt, dass er selbst nur 3 Morde begangen habe. Bei den anderen Morden sei er zwar an der Planung beteiligt gewesen, hätte sie aber nicht selbst begangen, sondern zum Beispiel Schmiere gestanden oder das Fluchtauto gefahren. Er gab dann auch mehrere Interviews dazu, nannte aber zu Anfang keinen Namen von den anderen angeblichen Mitgliedern des Kults. Seine Begründung: Er befürchtete, dass der Kult dann etwas seiner Familie antun würde. Trotzdem erzählte er aber detailliert, dass andere Menschen an den Morden beteiligt waren und warum manche der Opfer deshalb auch überlebten, nämlich weil nicht alle gleich gut mit der speziellen Waffe umgehen konnten. Im Laufe der Zeit nannte er dann auch doch noch 2 Namen und die kennen wir auch schon. Denn es geht wieder um die Familie Carr also seine Nachbarn. Bei seiner Verhaftung sagte er ja, dass der Hund seiner Nachbarn von einem Dämon besessen gewesen sein soll und so weiter, die ganze Story. Jetzt beschuldigt er John und Michael Carr, das sind die beiden Söhne seiner Nachbarn. Sie sollen auch Teil der Sekte gewesen sein. Das konnte aber nicht mehr geprüft werden, denn die beiden waren schon lange tot. John starb an einer Schussverletzung und Michael starb schon 1979 bei einem schweren Verkehrsunfall. Also keine Zeugen, die seine Story hätten bestätigen können. Trotzdem gab es ja nun diese Gerüchte schon seit den 70er Jahren und ein Journalist namens Maury Terry schrieb Artikel über eine mögliche Sekte hinter den Morden. Er fand, dass es zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten gab. Deswegen behauptete er schon damals, dass eigentlich mehrere Täter hinter dem Son of Sam stecken würden. Die Polizei dementierte das die ganze Zeit, aber diese Theorie fand in der Öffentlichkeit durchaus auch Anklang. Maury Terry befasste sich auch nach der Verurteilung von Berkowitz noch mit dieser Theorie und veröffentlichte in den 80ern ein Buch über ein statistisches Netzwerk, das sich über die USA ausgebreitet habe. Das Buch heißt The Ultimate Evil und darin schreibt er auch über die Son of Sam-Morde. Sein stärkstes Argument? Die sehr unterschiedlichen Phantombilder. Denn durch das allumfassende Geständnis von Berkowitz wurden offene Fragen nicht mehr geklärt. Also zum Beispiel, warum es so viele unterschiedliche Zeugenaussagen und sehr unterschiedliche Phantombilder gab. Einige davon passten ja überhaupt nicht zu Berkowitz. Wenn eine Gruppe hinter den Taten steckte, könnte das aber durchaus so erklärt werden. Das klingt erstmal nach einem guten Argument. Aber kurze Side-Story. Ich war neulich im Impfzentrum unterwegs und da fragte man mich, ob ich Infos von einer Frau mit blauer oder gelber Weste bekommen hätte. Und ich hatte absolut keine Ahnung, obwohl das Ganze erst 2 Minuten her war. Wisst ihr noch, welche Farbe der Pullover des Verkäufers oder der Verkäuferin im Supermarkt hatte oder welche Augenfarbe euer Nachbar oder die Nachbarin hat? Wenn man sich nicht ganz bewusst darauf konzentriert oder sich absichtlich merken will, dann vergessen wir einfach super schnell, was wir gesehen haben, weil es in dem Moment nicht wirklich wichtig erscheint. Deswegen sagt die Polizei, dass Zeugenaussagen immer sehr unterschiedlich seien, bei jedem Banküberfall, Verkehrsunfall oder Straßenraub. Theoretisch könnte bei jeder Tat also eine ganze Sekte dahinter stecken. Dazu kommen noch die Gutachten von Psychologen, die davon ausgingen, dass Berkowitz total introvertiert war, ein Einzelgänger und nicht fähig zu Teamarbeit gewesen wäre. Sie vermuteten, dass es sich bei der Sekte um eine Fantasie von Berkowitz handelt, wieder um die Taten in irgendeiner Weise vor sich zu rechtfertigen und sich selbst zu erklären. Zuerst war es der Dämon im Nachbarshund, dann eine ganze Sekte. Trotzdem rollte die Polizei 1996 den Fall noch einmal auf und ging der Sache nach. Bei den Ermittlungen kam aber nichts raus, denn es war ganz einfach so, dass es an neuem Material fehlte. Es gab ja nur die Aussagen von Berkowitz und mehr nicht. Das New Yorker Police Department, das Berkowitz damals verhaftet hatte, beteiligte sich auch gar nicht erst an den neuen Ermittlungen, da sie Berkowitz für eindeutig schuldig und den alleinigen Täter halten. Aber trotzdem ist die neu angelegte Akte bis heute immer noch offiziell offen. Aber wie eben schon gesagt, es mangelt eben an neuen Erkenntnissen und deswegen wird zeitgleich auch nicht mehr an dem Fall gearbeitet. 2002 hatte Berkowitz dann das erste Mal die Gelegenheit, seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu beantragen. Dazu kam es aber am Ende nicht. Noch vor einer Anhörung schrieb er, wieder mal, einen Brief. Darin schrieb er, dass er keine Bewährung beantragen möchte, weil er glaube, es verdient zu haben, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu bleiben. Er wolle mit seiner Situation ins Reine kommen und habe seine Strafe akzeptiert. Das Gericht sah das ganz ähnlich und hat eine mögliche Bewährung ebenfalls abgelehnt. Seitdem hat er alle 2 Jahre wieder diese Möglichkeit und jedes Mal schreibt er einen Brief, dass er gar nicht auf Bewährung raus wolle. Was war mit Berkowitz passiert? Er ist jetzt religiös geworden. Seine leiblichen Eltern waren Katholiken, seine Adoptiveltern erzogen ihn aber im jüdischen Glauben. Seit 1987 bezeichnet sich Berkowitz selbst wieder als Christ. Ein Mitinsasser hätte ihm eine Bibel überlassen, durch die er dann zu Gott gefunden habe. Deswegen nennt er sich heute auch nicht mehr Son of Sam, sondern Son of Hope. Er hat sogar eine eigene Homepage, die er aus dem Gefängnis heraus pflegt und hat dort ein Journal für andere Gläubige, das er schreibt. Die Website heißt ariseandshine.org und auch jetzt, also Anfang 2022, finden sich da neue Einträge von Berkowitz. Außerdem sind dort auch Videos zu finden und eine Entschuldigung von ihm. Ein Serienmörder, der im Gefängnis zu Gott gefunden hat.